Podcast 2. Passage 2, am Mikrofon Bernhard Senn. Ramallah ist eine Kleinstadt und dennoch von großer Bedeutung. Ramallah, das ist der Regierungssitz der palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland. Es ist zudem Geschäftszentrum und Studentenstadt. Omnipräsent in Ramallah ist die Politik. Überall hängen Plakate, fast jede Woche finden Demonstrationen statt. Selbst Barbesitzer kommen schnell auf die Politik zu sprechen, obwohl deren Metier eigentlich die Party sind, für die Ramallah ebenfalls bekannt ist. Meine Kollegin Antonia Moser hat 8 Monate in Ramallah gelebt, hat an der dortigen Uni Kurse belegt und viele Gespräche geführt. Ich habe sie zu ihrem Aufenthalt befragt und wollte als erstes wissen, was ihre Eindrücke waren von Ramallah gleich nach der Ankunft.
Zuerst war ich völlig überfordert. Es waren wahnsinnig viele Leute auf der Straße, das sind sie generell immer. Und der Hauptplatz ist eigentlich ein Kreisel, das heißt, die Straßen laufen sternförmig davon weg. Das hat bei der Orientierung nicht wirklich geholfen. Und dann ist nirgends was angeschrieben. Die Straßen zum Teil, aber keine Busse, keine Busstation, nichts.
Auch keine Busnummern oder so etwas?
Überhaupt, das gibt's nicht. Also die Busse sind auf der Seite auf Arabisch angeschrieben, aber wenn man das nicht versteht und wo die genau fahren, also ich war völlig verwirrt. Und deswegen habe ich einen kurzen Spaziergang durch das Zentrum Ramallahs gemacht, wie sich dann das dort anhört. Der Mittelpunkt von Ramallah ist ein Kreisel, Al-Manara, das heißt so viel wie Leuchtturm. Da steht aber keiner, sondern in der Mitte des Kreisels befinden sich Löwenstatuen. In der Nähe von Al-Manara ist der Früchte- und Gemüsemarkt. Die Händler preisen lautstark ihre Ware an, die es nur in Kilomenge zu kaufen gibt. Zurück am Al-Manara staut sich der Verkehr. Außer spät nachts und früh morgens und am Freitag, der hier der freie Tag ist, kommen hier die Autos nie vorwärts. Sie stehen oder fahren im Schritttempo. Was einerseits damit zusammenhängt, dass die Straßen zu klein sind für die vielen Autos, aber auch damit, dass alle Fußgänger einfach quer über den Kreisel laufen. Ohne sich an irgendwelche Fußgängerstreifen zu halten, wuseln sie zwischen den Autos herum. Dann gehe ich die Hauptstraße hinunter, die sogenannte Rukab-Straße. Die heißt nicht wirklich so, aber alle nennen sie so, nach dem berühmten Glasseladen Rukab. Während des Tages sind die Trottoirs dort immer voll. Familien gehen Glasse essen, Frauen stehen vor den Schaufenstern der Schuhgeschäfte und Gruppen junger Männer, die sogenannten Shabab, stehen herum und schauen zu, was so passiert. Ältere Männer sitzen in einem Kaffeehaus und rauchen. Immer wieder Musik. Aus den Autos, aus den Häusern. Und hier wird gerade eine Imbissbude eröffnet. Geht man die Rukab-Straße hinunter, landet man im alten Teil von Ramallah. Dort geht alles schon wesentlich ruhiger zu und her.
Ja, wenn man sich das so anhört, dann kann man sich schon vorstellen, dass man da in der ersten Zeit ein Stück weit verwirrt ist, wenn das alles so fremd an einen heranwogt. Hat sich denn diese Verwirrtheit nach einer Weile gelegt, Antonia Moser?
Eigentlich sehr schnell, denn wenn man etwas länger dort ist, merkt man, Ramallah ist sehr klein. Es gibt eben diese eine Hauptstraße, den einen Hauptplatz und den einen Markt. Und das ist dann eigentlich nur, wenn man vielleicht auf einen Hügel geht und die Stadt etwas überblickt, sieht man, aha, außerhalb, da wächst das sehr. Also da gibt's mehr Familienhäuser, neue Häuser, Villen. Das heißt, wenn man es von oben betrachtet, ist es schon groß.
Also man kann schon sagen, Ramallah ist ja wirklich ein Ort, der sozusagen ja aus dem Boden geschossen ist, der eigentlich in letzter Zeit erst richtig entstanden ist.
Nein, Ramallah hat doch eine längere Geschichte als vielleicht die letzten 50 Jahre. Ich habe dafür mit einem Nachfahren, den angeblichen Gründer von Ramallah, gesprochen. Er heißt Hazmeh Shonara und er gehört sozusagen zum Urgestein von Ramallah, einer der Gründerfamilien. Und ich habe ihn getroffen bei seiner Arbeit.
Musik.
Azme Shonnara ist Leiter einer Bibliothek für Forschung und Bildung in Ramallah. Wir treffen uns zwischen lauter Büchern. Er hat Geschichte studiert und pflegt auch die Geschichte seiner Familie. Er stammt nämlich aus der Familie Haddad, die vor ungefähr 450 Jahren aus Jordanien in die Gegend zog und Ramallah damit gegründet hat. Die Legende besagt, dass die Haddad-Familie geflüchtet ist, weil die Tochter des christlichen Clanführers mit einem muslimischen Prinzen verheiratet werden sollte. Die Familie des Mädchens wollte das nicht zulassen, doch der Prinz insistierte. Daraufhin flüchtete die Haddad-Familie aus dem heutigen Jordanien nach Ramallah.
Because he is a Muslim and the Haddadin are Christian, so he tell him, no, we can't give you that because there are religions, so he insist and he was powerful there in the area. So they leave their homes there and came here to Ramallah.
Hazme Shonnara selbst beispielsweise ist aus dem Chiries-Clan, einer dieser Unterclans sozusagen.
The main big client here in Ramallah, for example, I am originally from Ramallah. I am from Chiries clan. And there is another one called Brahim and Shqir and Al-Hadada. We call it the traditional Ramallah roots.
Die Mitglieder dieser ursprünglich jordanischen Familie waren Beduinen. Zuerst lebten sie wahrscheinlich in Zelten. Aber Ramallah wuchs schnell. Die ursprünglichen Clans kauften Land hinzu, Häuser wurden gebaut, auch von den Osmanen. Palästina war zu jener Zeit Teil des Osmanischen Reiches. Von damals sind noch Gebäude erhalten, wie der osmanische Gerichtshof.
We have, for example, al-Mahkama al-Othmaniya. Maybe it is the oldest building here in Ramallah.
Dieser Gerichtshof ist aber sehr klein, kein imposantes Gebäude. Denn Ramallah war lange ein kleines Dorf. Davon zeugt der alte Teil. Das sind 3 bis 4 Parallelstraßen mit Verbindungsstraßen dazwischen. Auch Azme Shonnara hat dieses dörfliche Ramallah noch miterlebt. Wichtig war dabei der Hosch, der Innenhof eines Hauses, der mehrere Häuser derselben Großfamilie miteinander verband. Dort wurde für die Großfamilie gekocht und jeder konnte mitessen.
I remember we call it Hosh. So anybody cooks there, any boys he came and can eat. And the relatives and the social activities in this small Hosh, it was very nice. And always you think you are not alone.
Nie war man alleine. Man kannte jeden auf der Straße. So beschreibt Azme Shonnara Ramallah bis vor 30 Jahren. Nun aber ist es zu einer Stadt geworden. Man ist anonymer, die Familienhäuser mit ihren Innenhöfen sind weniger geworden, man lebt in mehr Familienhäusern. Hazme Shonnara will das aber nicht nur negativ sehen. Jeder dürfe nach Ramallah kommen, wenn er offen sei. Denn das mache Ramallah aus. Christen und Muslime leben zusammen, es gibt Bars, Mädchen und Jungen können zusammen schwimmen gehen. Wer konservativer leben will, wie beispielsweise in Hebron, der solle dort bleiben.
If they came from, for example, from Hebron and they came to Ramallah and want to do their what believe there, go there. If you want to stay in Ramallah, you should know that in Ramallah we have bars, we can drink, we can swim, girls and boys. This is Ramallah.
Azme Shonnara, ein Nachfahre der Gründer von Ramallah, also. Er sagt, Ramallah sei eine offene Stadt im Vergleich zur restlichen Westbank. Antonia Moser, teilen Sie diesen Eindruck?
Sicherlich ist Ramallah offener als beispielsweise das erwähnte Hebron. Man sieht es ein bisschen auf der Straße, man sieht viele Frauen ohne Kopftuch, was man eben in konservativen Städten eigentlich nie sieht. Das liegt natürlich auch an den Christinnen, die in Ramallah leben, die sowieso kein Kopftuch tragen. Trotzdem aber ist das öffentliche Leben für europäische Verhältnisse eher konservativ. Also Frauen bedecken Schultern und Knie immer, Männer und Frauen berühren sich sehr selten, außer wenn sie sehr nahe verwandt oder verheiratet sind. Anderes spielt sich aber hinter Türen oder Zäunen ab. Denn sobald man in gewisse Restaurants oder Bars geht, trägt jeder die Kleider, die er eben will, und die sind zum Teil kurz. Und hinter Zäunen gehen Frauen in Bikinis schwimmen, mit Männern zusammen, und es gibt Freundschaften zwischen Männern und Frauen, es wird getrunken, die Leute haben Spaß. Und sowas gäbe es in anderen palästinensischen Städten eigentlich nicht. Man trennt also, wie man sich auf der Straße zeigt und wie man sich eben irgendwo drinnen zeigt.
Und wie erklären Sie sich diese offensichtliche Trennung von öffentlich und privat, die eben ein Stück weit dann doch in dieser Offenheit, wie sie zur Schau getragen wird, auch ungewöhnlich ist?
Man könnte damit argumentieren, dass in arabischen Gesellschaften generell strenger getrennt wird zwischen öffentlich und privat. Das Kopftuch kann ja zu Hause abgelegt werden. In der Öffentlichkeit kann aber nicht alles gezeigt werden. Oder traditionell wurden Gäste in einem speziellen Salon bewirtet. Ins Innerste, Privateste des Hauses kommt man nicht so einfach rein. Aber ich weiß nicht, ob alles damit erklärbar ist. Manchmal geht es auch einfach darum, dass eben der konservative Cousin nicht sehen soll, wie die junge Frau gekleidet ist, weil sie sonst zu Hause Probleme kriegt. Oder Frauen wollen nicht belästigt werden, denn herumstehende Männer gibt es auf der Straße sehr viele.
Dieses Thema Belästigung von Frauen, wie ist denn überhaupt die Situation in Ramallah für Frauen?
Grundsätzlich nicht sehr schlecht. Viele Frauen studieren an der Universität, weil das eigentlich die einzige Möglichkeit ist, irgendeine Arbeit zu bekommen, sich ein Leben zu finanzieren. Aber es wird schon kontrolliert, was sie tragen. Und auch innerhalb der Familie wird oft kontrolliert, was sie tun. Zum Beispiel öffentlich einen Freund zu haben, ist unmöglich für ganz viele palästinensische Frauen. Aber auf der Universität, auf dem Campus, haben dann die meisten einen. Und natürlich auf der Straße kriegt man sehr viel zu hören, also viele Sprüche oder man wird angemacht. Das gilt für Palästinenserinnen und für Europäerinnen fast noch mehr. Aber wirklich belästigt im Sinne von Handgreiflichkeiten, das wurde ich eigentlich nie.
Aber Sie mussten jetzt nie ein Kopftuch anziehen, nur um sich quasi ein Stück weit zu schützen.
Nein, das habe ich auch persönlich nicht so gewollt. Und man sieht viele Frauen, die keines tragen. Aber sicher, den kürzesten Rock hätte ich da nicht angezogen.
Ein Zeichen für die Frauen in Ramallah ist sicher auch, dass Ramallah seit 7 Jahren eine weibliche Bürgermeisterin hat. Antonia Moser, Sie haben sie ja getroffen.
Ja, Jeanette Michael ist 67 Jahre alt und sie ist die erste Frau im Bürgermeisteramt in Ramallah. Sie ist parteilos und Christin und das muss so sein. Ramallah ist geschichtlich gesehen ein christlicher Ort, obwohl heute die Muslime in der großen Mehrheit sind. Aber trotzdem steht es festgeschrieben, dass die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister in solchen Orten Christ oder eben Christin sein muss. Und ich habe Jeanette Michael in ihrem Büro in Ramallah getroffen. Leute an.
It is a central city. It is the center of the authority. And it has the biggest banks and companies. It's liberal and open-minded. Most of the educated people are here in Ramallah. So it is a mixed city and everybody can take his time to do whatever he wants without any interfere from others.
Das große Wachstum von Ramallah bringt aber auch Probleme, sagt die Bürgermeisterin. Sie müssten den Bürgern nachrennen und hätten Mühe, alle Dienstleistungen zu erbringen, weil so viele Leute neu hin.
Well, I love Ramallah. That's why I'm going to describe it as the bride of Palestine. It's not only the bride, it's the bride and the pride of Palestine. Ramallah historically is an important town. Now it's becoming a city because it's enlarging a lot. Especially, it's the wing of Jerusalem, our eternal capital.
Ramallah sei ein Flügel der ewigen Hauptstadt Jerusalem. Das ist ihr wichtig. Denn etwas macht Jeanette Michael etwas wütend, wenn jemand behauptet, Ramallah sei die Hauptstadt Palästinas. Weil die Hauptstadt sei Jerusalem. Ramallah ist nur Verwaltungsstadt.
No, Ramallah is not the capital. Our eternal capital is Jerusalem. It's Ramallah, it's only administrative, but our capital is Jerusalem. And I don't agree with anybody say that Ramallah is the capital.
Viele Palästinenser sind aber von Jerusalem abgeschnitten. Sie können die Stadt nur mit einer speziellen Bewilligung von Israel besuchen. Denn obwohl von der internationalen Gemeinschaft nie anerkannt, ist ganz Jerusalem de facto heute ein Teil Israels. Deswegen wuchs Ramallah und wurde zu einer Verwaltungshauptstadt. Das hängt aber auch mit der guten Lage im Zentrum des Westjordanlandes zusammen, sowie mit den vielen Unternehmen, die hier angesiedelt sind, sagt Janette Michael. Zudem ziehe die offene und liberale Atmosphäre in Ramallah viele Leute an.
It is a central city. It is the center of the authority. And it has the biggest banks and companies. It's liberal and open-minded. Most of the educated people are here in Ramallah. So it is a mixed city and everybody can take his time to do whatever he wants without any interfere from others.
Das große Wachstum von Ramallah bringt aber auch Probleme, sagt die Bürgermeisterin. Sie müssten den Bürgern nachrennen und hätten Mühe, alle Dienstleistungen zu erbringen, weil so viele Leute neu hinzuziehen.
We're running after citizens and not the citizens running after us. And we have to give services for the citizens. And as soon as the city is expanding, we're having difficulties in giving those services, especially under occupation.
Die Occupation, die Besetzung des Westjordanlandes durch Israel, würde ihre Arbeit noch mehr erschweren. Denn gewisse Teile der Stadt sind in Zone C. Diese Gebiete des Westjordanlandes werden von Israel kontrolliert. Die Autonomiebehörde und damit auch die Bürgermeisterin haben dort keine Hoheit. Sie könnten nicht einmal grundlegende Dienstleistungen erbringen, wie zum Beispiel Straßen bauen.
Under occupation we can do whatever we want. Part of the city is Area C. Area C, it's under the control of the Israelis. So it's a difficult way to open roads, to give services for the people. And we can't move freely from city to city, or we need permission to get this and that.
Auch ist es der Bürgermeisterin erschwert, von A nach B zu gelangen. Für alles braucht es eine Erlaubnis von Israel. Deswegen ist es auch nicht schwer zu erraten, was Janette Michael sich für die Zukunft von Ramallah wünscht. Einerseits, dass die Stadt noch mehr wächst. Aber viel wichtiger, dies in einem palästinensischen Staat, ohne israelische Besatzung, innerhalb der Grenzen von 1967, die nach dem Sechstagekrieg festgelegt wurden.
I hope for Ramallah to expand more, and I wish to end the occupation, to have Jerusalem as our capital, with the Palestinian state within the borders of 67, and Ramallah as an important city in this state.
Soweit also Janette Michael, Bürgermeisterin von Ramallah. Nun hat Janette Michael ja Begriffe erwähnt, wie eben Zone C, die Grenzen von 1967. Ich glaube, da muss man einfach mal ganz kurz nochmal zurückgehen und erklären, worum es denn da eigentlich geht, Antonia Moser.
Ja, ein Besuch in Ramallah ist immer auch eine Geschichtsstunde. Diese Daten werden einem mit der Zeit so geläufig, man kann sich gar nicht vorstellen, dass man das mal nicht wusste. Die Leute sagen dauernd, ja, weißt du, die 67er-Grenzen, ach, diese Straße ist nicht so gut, die ist halt in Zone C. Und drei Ereignisse sind meiner Meinung nach besonders wichtig. Das ist 1948, das ist die Staatsgründung Israels. Dann 1967, der Sechstagekrieg und die palästinensischen Aufstände und die Friedensabkommen.
Dann gehen wir also mal kurz zurück und erklären, um was es denn geht bei der Jahreszahl 1948, also drei Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges.
Ja, da gab es auch einen Krieg 1948 eigentlich, das ist die Staatsgründung Israels. Das ist ein großer Einschnitt auch für die Palästinenser. Für die Israelis ist das eher eine freudige Angelegenheit, ihr Staat wurde gegründet. Für die Palästinenser nennen es die Nakba, das ist die Katastrophe. Damals kamen viele jüdische Flüchtlinge ins Land, es wurden immer mehr Gebiete erobert bis eben zur Staatsgründung und viele Palästinenser wurden vertrieben in Nachbarländer oder in andere Städte wie zum Beispiel nach Ramallah.
Und das nächste große Datum ist ja dann sicher der Sechstagekrieg von 1967, der sowohl bei den Israelis als auch bei Palästinensern tief ins Bewusstsein eingegraben hat.
Genau. Israel hat damals einen Krieg begonnen mit den umliegenden arabischen Ländern und Israel besetzte auch palästinensisches Gebiet. Dieses Gebiet war damals entweder von Jordanien oder Ägypten kontrolliert. Konkret geht es da um den Sinai, um das Westjordanland inklusive Ostjerusalem, dann eben Gaza und die Golanhöhen in der Nähe bei Syrien. Die Palästinenser wollten aber weiterhin ein eigenständiges Land und die Eroberungen von Israel werden international eigentlich nicht anerkannt von der UNO. Es sind besetzte Gebiete. Deswegen heißt Palästina bis heute Palästina, besetzte Gebiete. Und auf palästinensischer Seite gab es dann eben Aufstände dagegen, die sogenannten Intifadas. Die begannen 1987 die erste, 2000 die zweite. Und deswegen wurden Friedensabkommen wieder nötig. Das Oslo-Friedensabkommen ist da sehr berühmt. Da sollte langsam ein palästinensischer unabhängiger Staat entstehen. Das ganze Land, also das Westjordanland, wurde eingeteilt in sogenannte Zonen. Da gibt es die Zone A. Das sind komplett palästinensisch kontrollierte Gebiete. Das sind vor allem die Städte wie Ramallah. Dann die Zone B. Das heißt, die Verwaltung ist palästinensisch, die Sicherheit, also die Armee und die Polizei sind aber israelisch. Und dann gibt es die Zone C, das ist zum Beispiel ums Tote Meer oder im Jordantal, die sind komplett israelisch kontrolliert. Und der Plan war eigentlich, dass das schrittweise alles in Zone A umgewandelt würde, also komplett palästinensisch. Das wurde aber bis heute nicht gemacht.
Ja, soweit zum Widerspruch von Plänen und der Realität. Da soweit eigentlich mehr oder weniger erstmal die Fakten. Jetzt frage ich mich natürlich schon, was heißt das denn ganz konkret für die Menschen, die dort leben? Auch diese Unterteilung in diese Zonen.
Das hat eben sehr konkrete Auswirkungen. Zum Beispiel können Palästinenser eben nicht einfach so nach Jerusalem fahren, weil Jerusalem eben de facto zu Israel gehört. Und wer zum Beispiel in einem Dorf in der Zone C lebt, kann nicht bauen, weil sie sehr oft keine Genehmigung von Israel erhalten. Das heißt, kein Haus, keine Fabrik. Und wer dann eben doch baut, dessen Haus wird einfach niedergemäht. Und das erschwert das Leben doch ziemlich.
Nun haben Sie, Antonia Moser, eben Geschichte eigentlich an der Universität dort studiert für ein Semester. Wie wurde Ihnen denn Geschichte vermittelt? Welche Perspektive nehmen denn die Professoren ein?
Ganz klar sind viele sehr politisch. Natürlich haben wir keine israelfreundliche Literatur gelesen, sondern pro-palästinensische. Dabei aber nicht unbedingt nur palästinensische Autoren, eigentlich eher wenige, sondern sehr viel israelkritische Israelis, wie beispielsweise Ilan Pappé, falls jemandem das etwas sagt. Die nehmen eine klar palästinensische Perspektive ein. Natürlich hat auch jeder Lehrer eine persönliche Geschichte, die bringen sie auch ein. Mein Professor war zum Beispiel für 8 Jahre im Gefängnis für seine politischen Aktivitäten und klar kommt das zur Sprache.
Und mit diesem Professor haben Sie ja auch gesprochen über die Geschichte der Universität Birzeit, die ja die älteste Universität im Land überhaupt ist.
Genau, die Universität Birzeit liegt etwas außerhalb von Ramallah, nahe des Dorfes Birzeit. Im Moment studieren dort ungefähr 9000 Studierende und ich habe mit Saad Nimmer gesprochen, der dort eben palästinensische Geschichte unterrichtet. Saad Nimmer war selbst immer politisch aktiv. Er hat zwar nicht an der Universität Birzeit studiert, aber er sagt, dass gerade die Universität eine ganz spezielle Rolle einnehme im politischen Leben in Palästina. Denn bis vor der Errichtung der Autonomiebehörde war die Universität der einzige Ort, wo Politik betrieben werden konnte und der Widerstand gegen die Besatzung wuchs.
Before the Palestinian Authority was established in 1994, the only institution important in Ramallah was Birzeit all the time, and the student movement during the whole period since the establishment of the university, students had played a major role in resisting the occupation. So all the time Birzeit always a monument as far as Ramallah is concerned.
Birzeit sei ein Monument in Ramallah. Die Universität war nicht immer Hochschule. Sie begann 1924 als Primarschule, wurde dann zur Sekundarschule, wuchs zu einem College und wurde schließlich 1974 zur Universität. Als erste Universität in Palästina wurde Birzeit schnell zum Treffpunkt für Intellektuelle, Studenten und Professoren. Diese besprachen aber nicht nur Ideen und Konzepte, sondern waren auch konkret in der Politik aktiv.
Die Universität war sozusagen ein Vorläufer der palästinensischen Autonomiebehörde. Dort bildeten sich dieselben Parteien wie in der sonstigen Politik. Aber in Birzeit konnten sie sich auch wirklich einbringen. Dort konnten Wahlen organisiert und Demokratie umgesetzt werden, was unter der Besatzung sonst nicht möglich war.
The experience of the elections as early as we can imagine at Birzeit University, and it's a kind of a practice of democracy which is rarely found under the occupation.
Bis heute haben die meisten Politiker in Birzeit studiert und waren da schon politisch aktiv. Natürlich habe dies auch Israel gemerkt, so Sadnimmer. Die Universität wurde deswegen oft geschlossen. Jedes Jahr. Die Straßen rundherum wurden blockiert oder Studenten belästigt.
The occupation realized the importance of the universities, so there was a concentration on Birzeit with the closure. You can hardly find 1 year without a closure by the occupation, at least for 3 months, 2 months, 5 months. And most of the time you have the roadblocks around the universities and harassing the students. So they know exactly that the students are playing such a role and they wanted to suppress the students.
Israel hätte gehofft, die Studenten würden dann nach Hause gehen und es gäbe keine Aufstände, meint Sadnimmer. Das habe aber überhaupt nicht funktioniert, denn die Universität wurde weitergeführt. Wenn nicht auf dem Campus, dann bei Professoren zu Hause, in Kirchen, Moscheen oder Clubs. Aktuell wurde die Uni schon länger nicht mehr von Israel geschlossen, sondern es gab Proteste der Studenten gegen die Uni selbst, zum Beispiel wegen zu hohen Studiengebühren. Birzeit ist also heute noch sehr politisch, obwohl es nun andere Institutionen gibt, die sich um die Politik kümmern. Sadnimmer bestätigt, der Widerstand gegen die Besatzung existiere noch immer in Birzeit. Bei allen politischen Events, seien es Diskussionen oder Demonstrationen, seien Studierende beteiligt.
The student empowerment and the student struggle and resistance to the occupation still exist even at Birzeit University. So whenever we have events, you'll find the university students. So I think, yeah, it's still playing such a role in influencing Ramallah, and I can't think of Ramallah without Birzeit.
Trotz all diesem Lob und der Liebe zur Universität, als ich Sadnimmer frage, was man denn noch ändern könnte an Birzeit, sprudelt es nur so aus ihm heraus. Das ganze Bildungssystem sei ein Problem. Die Universität leide an der mangelhaften Ausbildung der Schulabgänger. Dann habe die Universität viel zu wenig Geld. Die Studiengebühren, die schon für Schweizer Verhältnisse hoch sind, würden ungefähr die Hälfte der Ausgaben decken. Das Hauptproblem bleibe aber die Besatzung. Es gebe keine Entwicklung unter der Besatzung.
I would like to change many things anyway. I think we have a problem with the whole education system, not the university. We suffer here at the universities by the outcome of the schools. Definitely the main problem in all universities is the lack of funding. It's known fact that the student fees does not cover more than half of the expenses of the universities. But the whole problem altogether that we are still people under occupation. And however you try to think about it, there is no development under occupation.
An allem sei also die Besatzung schuld, hat Sadnimmer hier zum Schluss gesagt. Wie ist das, Antonia Moser? Hört man diesen Vorwurf oft?
Sehr oft. Manchmal habe ich fast schon begonnen zu zweifeln, ob das stimmt, weil man es in Bezug auf jede Frage immer hört, das ist die Besatzung schuld. Sicherlich erschwert die Besatzung aber sehr vieles. Die Wirtschaft ist eingeschränkt, der Import von Produkten, aber vor allem der Export von produzierten Produkten. Oder eben, man kann kein Haus bauen, man kann keine wirkliche Firma aufbauen, die Leute können nicht frei reisen, wohin sie wollen. Es zeigt einfach sicher, die Besatzung prägt das Leben der Menschen, es ist der Alltag.
Haben Sie ja als Gast, als Touristin, als Studentin das auch in irgendeiner Form miterlebt?
Dem kann man fast nicht entgehen, außer man schließt sich zu Hause im Zimmer ein. Jedes Gespräch läuft irgendwann in Richtung Politik. Bei allen Menschen, jeder hat irgendeine persönliche Geschichte dazu erzählen. Man sieht die Soldaten auf der Straße ja auch selbst, also oder die Siedlungen, die jüdischen Siedlungen, die zum Teil fast an Ramallah angrenzen.
Ist das beängstigend, wenn man die Soldaten sieht? Also empfindet man das ein Stück weit auch als ja, eine Bedrohung oder ist es eher wirklich ein Schutz?
Also in Ramallah selbst sieht man die ja nicht. Da sind die israelischen Soldaten nicht stationiert. Man sieht sie, wenn man hineinfährt. Und es ist einfach merkwürdig, wenn man so viele junge Leute sieht mit so großen Maschinengewehren und man eben auch weiß, die benutzen sie ab und zu auch. Also ich habe mich nicht unbedingt nur gesichert gefühlt. Aber für die Menschen dort ist es sicher ein sehr großes Thema, also eben gerade auch die Soldaten, die sie immer sehen. Und ich habe ein paar wenige Leute kennengelernt, die gesagt haben, mit Politik oder eben mit dem Widerstand gegen die Besatzung, da will ich gar nichts zu tun haben. Aber so vehement, wie die das gesagt haben, ist es auch schon fast wieder ein Statement. Die Politik ist nämlich wirklich überall. Also ich hatte auch palästinensische Bekannte, die waren eigentlich mehr an der nächsten Party interessiert, an Schuhen und Nagellack, aber trotzdem trugen sie immer T-Shirts mit politischer Botschaft und gingen selbstverständlich an viele Demonstrationen. Man kann also der Politik praktisch nicht entgehen.
Wie sieht es denn aus mit der Religion? Spielt die Religion in der Politik eine große Rolle? Palästina wird ja oft auch mit der radikalen Hamas in Verbindung gebracht.
Die Religion spielt sicher eine viel weniger große Rolle als beispielsweise in Gaza, wo ja die Hamas Hochburg ist. Es gibt auch sehr viele wichtige christliche Politiker, wie ja eben die Bürgermeisterin. Und auch sonst sind die Christen gut vertreten, gemessen an ihrer kleinen Zahl. Das ist nicht so ein großes Thema.
Also Ramallah ist ja auch eine christliche Stadt. Merkt man das noch?
Spätestens, wenn man die Kirchglocken läuten hört. Man merkt es, man sieht viele Christen, viele Kirchen, auch orthodoxe Priester, die auffallen wegen ihrer speziellen Kleidung.
Und Sie haben ja auch einen Priester getroffen, einen katholischen.
Auch mit ihm sind wir dann natürlich schnell bei der Politik gelandet. Ich habe ihn nach der Messe getroffen. Die katholische Messe in Ramallah läuft genau gleich ab wie eine katholische Messe in der Schweiz. Die gleichen Gebete, einfach auf Arabisch. Auch die Musik klingt ähnlich. Nach der Messe treffe ich dann Father Farah Badr. Er stammt ursprünglich aus Jordanien, ist nun aber Pfarrer in der katholischen Pfarrei der Heiligen Familie. Sie ist zuständig für ungefähr 450 bis 500 katholische Familien in Ramallah. Die Katholiken sind aber nicht die einzigen Christen in Ramallah. Insgesamt sind es ungefähr 10.000.
We have around 450 families to 500 families. In Ramallah, the Christians, all we can say, we are all 10,000 Christians, as Latin, as Greek Catholic, as Orthodox. We have three families, Coptic, and we have also the Lutheran Church and the Anglican Church.
Katholiken, griechisch-katholische Christen, Orthodoxe, drei koptische Familien, die lutherische und die anglikanische Kirche. All diese christlichen Denominationen sind sich untereinander nicht immer einig. Aber sie nähern sich an, sagt Farah Badr. Vor 2 Jahren kam ein neuer Pfarrer in die katholische Kirche, Father Faisal. Er hat initiiert, dass sich die Kirchenvertreter monatlich treffen. Sie besprechen, wie sie zusammenarbeiten könnten. Seitdem gäbe es vor Ostern jeden Dienstag gemeinsame Gebete.
Here in Ramallah we have a very good situation from 2 years ago, because here was Father Faisal. So when he came here, he established a council. 1 month we have a meeting to see how we can live with each other. Like before Easter, we have each Tuesday a prayer in each church.
In vielen arabischen Ländern haben christliche Minderheiten einen schweren Stand gegen die muslimische Mehrheit. Auch in Ramallah leben immer weniger Christen. Farah Badr betont aber, dass die Beziehungen zwischen Christen und Muslimen in Ramallah sehr gut seien. Vor einer Woche hätte der Rat der Kirchen ein Fastenbrechen für die Muslime organisiert, um zusammen zu essen, aber auch um zu zeigen, dass man ein Volk ist.
It's a very good relation between Muslims and Christians. Here in Ramallah we have a council for all the churches. And 1 week before we had like a dinner, like a breakfast for the Muslims. It's just for to eat, but to know that we are finally one people and Palestine is our state, Jerusalem is our capital and the situation here is for them and for us.
Da ist sie wieder, die Politik. Palästina sei ihr Staat, Jerusalem die Hauptstadt und die Situation sei schwierig für Christen und Muslime.
Jerusalem ist für Christen und Muslime gleichermaßen wichtig. Die Muslime besuchen die Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg, die Christen die Grabeskirche oder den angeblichen Kreuzweg Jesu. Allerdings brauchen die Palästinenser dazu eine Besuchergenehmigung von Israel, die sie meist vor hohen Feiertagen kriegen. Aber auch das klappt nicht immer. Es sei nicht einfach, eine Genehmigung zu kriegen, und das sei doch sowieso unfair, weil Jerusalem sei palästinensisches Land, findet Farah Badr.
For the Palestinians here, it's not easy to have the permissions, because finally this is our land, this is their land, and we don't have to ask for the permissions to enter. And imagine Jesus Christ will come or Muhammad will come right now. And to enter Jerusalem, they have to have the permission to enter.
Und wenn man sich vorstelle, wenn Jesus oder Mohammed Jerusalem heute besuchen würden und eine Genehmigung bräuchten. Vater Farah Badrs Ausweg aus dieser schwierigen Situation ist das Beten. Was Gott verspreche, das werde er auch einhalten. Es ginge dabei nicht nur um Bewilligungen, sondern Muslime wie Christen wollten menschlich behandelt werden.
First of all and finally we have to pray. We don't have another solution. We will wait because God when he'll promise, the promise will be accomplished. So it's not just for the permissions to move, to have our state here, to be treated like a human beings.
Soweit also die Auskünfte von Pfarrer Badr, katholischer Pfarrer in Ramallah, Antonio Moser. Wie haben Sie denn eigentlich das Verhältnis zwischen Christen und Muslimen empfunden? Was haben Sie da beobachtet?
Das kommt sehr drauf an. Also in Ramallah, da ist es sehr offen. Christen und Muslime leben oft wirklich zusammen und es werden keine großen Unterschiede gemacht. Gerade bei jungen Leuten, vielleicht in der kleinen alternativen Szene, da spielt die Religion keine Rolle. In konservativen Kreisen aber schon. Man hört dann schon mal, dass Christinnen eben liederlich seien wegen ihren Kleidern oder dass Christen generell davon ausgehen, dass alle Muslime konservativ sind. Generell hört die Toleranz meistens dann auf, wenn es ums Heiraten geht. Es gibt Ehen zwischen Christen und Muslimen, aber vor allem in liberalen Kreisen. Sonst ist das aber sehr schwer möglich. Fast stärker von christlicher Seite her geht das gar nicht. Wahrscheinlich befürchten die Christen als Minderheit, dass sie dann ihre Identität verlieren. Wenn also ein Paar sich doch entschließt zu heiraten, gegen den Willen der Familie, dann werden sie aus den Familien ausgeschlossen, eben weil sie nicht die gleiche Religion haben. Grundsätzlich muss man aber sagen, doch, es läuft gut, die Leute sprechen zusammen, sie sind in Kontakt.
Jetzt haben Sie gesagt, die Christen sind eine Minderheit, es werden aber auch eben immer weniger. Das ursprünglich christliche Ramallah ist damit eben nun mehrheitlich muslimisch. Wieso wandern denn Christen aus?
Grundsätzlich muss man sagen, dass eigentlich alle Palästinenser auswandern, also auch Muslime, wandern sehr oft aus. Die Christen aber noch mehr. Meist sagen sie, es sei die wirtschaftliche und politische Situation. Die Lage ist unsicher, ein Geschäft aufzubauen ist schwer. Christen, das kommt noch hinzu, sind dann meist besser ausgebildet. Es gibt sehr viele christliche Schulen, wo auch Muslime hingehen können, aber traditionell ist die Bildung christlich. Und viele haben schon Familien im Ausland und ziehen dann nach. Und vielleicht fühlt man sich als Minderheit in unsicheren Zeiten eben noch unsicherer, noch bedrohter.
Eben, jetzt beschreiben Sie die Lage als unsicher, als belastend und schwierig. Und gleichzeitig, und das hat man ja auch eingangs schon gehört, Antonia Moser, gilt der Ramallah doch ein Stück weit als Blase im Westjordanland, als eine Ausnahmegebiet, als eine Partystadt. Wie geht das zusammen, diese Verunsicherung, gleichzeitig dieser Ruf, eben dort kann man leben und dort kann man auch gut feiern?
Die Lage ist ja nicht so schlimm, dass man das Haus nicht verlassen könnte. Es herrscht kein Krieg. In Ramallah ist man eben der Besatzung zwar auch sehr nahe, die Siedlungen, die Soldaten, die sieht man sehr schnell, aber die Stadt ist palästinensisch verwaltet. Man trifft dort in der Stadt selber keine Soldaten an von Israel. Man kann eben auch ausgehen. Man will diesen Umständen ja auch irgendwie mal entgehen. Außerdem gibt es eben in Ramallah eine kleine alternative Szene und daneben Leute mit Geld. Und beide wollen ausgehen und Spaß haben.
Also das heißt, in Ramallah gibt es ja so etwas wie ein reges Nachtleben?
Kommt drauf an, wie man rege definiert. Es gibt ein paar Lokale, aber das ist nicht unbedingt zu vergleichen mit Schweizer Städten. Ich kenne etwa 4-5 Lokale, die man vielleicht als Nachtclubs bezeichnen kann. Eine ist aber schon wieder zu. Dann gibt es noch etwa 3-4 Bars oder Restaurants, wo Alkohol ausgeschenkt wird, wo viele Leute hingehen. Vielleicht noch in den großen Hotels. Es gibt ein Mövenpick-Hotel, aber da war ich nie. Dann gibt es viele Cafés ohne Alkohol und Männercafés, wo einfach wirklich nur Männer sitzen und Wasserpfeife rauchen. Oh, das ist alles in allem nicht viel, aber es ist etwas.
Und wie muss man sich das denn konkret vorstellen, das Ausgehen in Ramallah?
Es ist eigentlich sehr ähnlich wie bei uns. Die Frauen tragen schicke Kleider und die Männer schauen den Frauen beim Tanzen zu. Alle trinken eben und alle tanzen. Da tanzen übrigens auch die Männer. In Ramallah sieht man auch sehr viele Ausländer, die ausgehen, die ein Praktikum machen. Und die, klar, die wollen auch mal sich einen Drink gönnen. Und ich war da unterwegs in Pub Andarin, das eben auch ein Nachtclub ist. Vor allem im Winter war das Andarin-Pub manchmal brechend voll. Laute Musik, westlich und arabisch. Viele junge Leute kamen hierher, Palästinenser und Palästinenserinnen, aber mehrheitlich Ausländer und Ausländerinnen. Und mindestens ein Geburtstag wurde immer gefeiert. In anderen Städten im Westjordanland würde man so eine Bar nicht finden. In Hebron oder Nablus geht man nach Hause, wenn die Sonne untergeht. In Ramallah war das früher ähnlich. Aber nicht aus religiösen Gründen, meint Feres Azar, der Besitzer von Andarin, sondern weil sich die Leute mit anderem beschäftigen mussten. Vor 20 Jahren gab es nur die Politik und Widerstand gegen die Besatzung. Mit der Autonomiebehörde und den Friedensverhandlungen gingen die Menschen über zu einem normaleren Leben, obwohl Feres Azar diesen Ausdruck nicht so mag.
The city of Ramallah, or let's say Palestine, it went through so many dramatic changes. I'm talking about a situation where young crowd, teens, were all engaged and busy with political matters, demonstrations, fighting occupation, and then dramatically changed after the PA came, the peace processes. Life started to change slowly into, I don't want to call it a normal life, but what I say is people are away from politics, they're away from occupation, they're more engaged now with life.
Feres Azars Andarin-Pub war diesen Sommer aber nicht mehr so gut gefüllt. Das hänge auch mit dem Namen zusammen, sagt Feres Azar. Es sei hier nicht akzeptiert, in eine Bar zu gehen und was zu trinken. Vor allem Ausländer und einige coole Leute könnten sich das leisten. Andere würden lieber in ein Restaurant oder ein Café gehen, weil der Name unverfänglicher klingt.
The nature of the city to have a bar also is not accepted by the society. So not too many locals come here. So mainly internationals and let's say cool people, cool about the idea of going to a place and drink and grab a beer or grab a drink.
Auch sagen viele Frauen, sie würden nicht mehr so gerne ins Andarin gehen, weil es mitten auf der Hauptstraße liegt. Im und um das Gebäude stehen viele junge Männer herum. Andere Bars haben einen geschützten Parkplatz, so können Frauen in ihren kurzen Kleidern aus den Autos steigen, ohne belästigt zu werden. Feres Azar wollte aber eigentlich gar keinen Club gründen, sondern eine lockere Bar. Das war immer sein Traum gewesen, nachdem er längere Zeit in den USA gelebt hatte. Kein Luxusort, sondern ein Treffpunkt für gebildete Leute, die Blase, die sogenannte Bubble, beenden könnten.
My bar is not a luxurious bar, as you can see. And initially the idea and the purpose of this bar was to be a spot for the educated youth and the intelligent youth, like I may call it, to gather here and discuss things and talk things and maybe hoping they will bring the real life more to Ramallah and they will actually be part of a force that will end what we're calling the bubble.
Ramallah, die Blase.
weil es einzigartig ist innerhalb Palästinas, weil es eben Bars gibt, weil es ein Nachtleben gibt, weil ein alternativer Lebensstil möglich ist. Eine Blase aber auch, weil die Leute verhältnismäßig viel Geld ausgeben, obwohl eigentlich keines da ist. Schon seit Jahren prophezeien viele, die Blase werde platzen. Ferez Azar sieht die Blase aber noch wachsen. Das bedrängt ihn konkret. Alle würden sich beschweren über Besatzung und keine Arbeit. Gleichzeitig würden unzählige neue Gebäude gebaut und eben auch neue Orte zum Ausgehen. Ferez Azars Pub Andarin hat dabei einen schweren Stand. Deswegen findet er, er leide unter der Blase. Seine Bar finanziert sich nur knapp selber. Er hat Schulden.
The place is barely financing itself. So actually, no. Actually, I'm in debt. So I'm not part of the bubble. I'm the one who's actually suffering from that bubble.
Dass Andarin Pub noch einigermaßen funktioniert, hat es stark auch den ausländischen Besuchern zu verdanken, die Bars regelmäßig besuchen.
Nightlife places, foreigners occupy, let me say, a huge percentage of the regular customers, regular daily customers.
Das wird oft kritisiert, dass die vielen Ausländer sich in Ramallah nur fürs Ausgehen interessieren und dabei wenig Rücksicht auf Einheimische nehmen. Ferez Azar ist aber froh um sie, denn wie es weitergeht mit seiner Bar, er hat keine Ahnung. Auf die Frage nach der Zukunft von Andarin mag er nicht antworten.
I don't want to answer this one because I honestly don't even have a vision.
Ob es Andarin weiterhin gibt, ist nicht klar. Das Nachtleben in Ramallah wird so schnell aber nicht verschwinden.
Das Geld, Antonia Moser, ist also durchaus verschieden verteilt in Ramallah. Woher kommt denn das Geld für all diese anderen erwähnten Bars und Clubs, die da so angesagt sind, die ja auch nicht gerade wenig kosten?
Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht. Man wundert sich schon, was da Neues wieder aufgeht und alles neu und schön gemacht. Da frage ich mich schon auch, wer bezahlt das? Das Bier, die Cocktails, das kostet so viel wie in der Schweiz. Und die Leute fahren mit großen Autos an. Die Jeeps, die ich da gesehen habe, solche sehe ich in der Schweiz vielleicht einmal im Monat. Aber das wird wohl die sogenannte Jeunesse Dorée von Ramallah sein, die vielleicht auch im Ausland ihr Geld verdient hat.
Aufgefallen ist ja jetzt bei diesem letzten Gespräch mit dem Barbesitzer, dass auch er ganz selbstverständlich relativ schnell auf Politik zu sprechen kommt.
Ja, das ist eben Ramallah. Ich musste auch schon fast lachen, als er auch wieder damit angefangen hat. Von einem Barbesitzer, ja, da rechnet man vielleicht nicht so damit. Es ist nicht so, dass man nur über Politik spricht, aber irgendwann kommt man eben doch drauf.
Antonia Moser gab Auskunft über Ramallah, Regierungssitz der palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland. Dieses Gespräch hören Sie ein zweites Mal übermorgen Sonntag um 15 Uhr hier auf diesem Sender oder aber im Internet unter drs2.ch. Der Genfer Literaturwissenschaftler und Arzt Jean Starobinski gehört zu den ganz Großen seines Fachs. Mit wegweisenden, ideengeschichtlich orientierten Studien zu Montesquieu, Montaigne und Rousseau hat er vor über 50 Jahren für Furore gesorgt. Seine Essays zur europäischen Aufklärung sind ebenso Standardwerke wie jene zur Literaturkritik. Seine Gedankengänge aber sind auch mit inzwischen 92 Jahren noch immer anregend und auf der Höhe der Zeit. Barbara Basting hat Jean Starobinski getroffen. Mehr über diese Begegnung erfahren Sie heute in einer Woche in der Passage 2.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.